Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich heute zwei Musiker. Der eine spielt Cello, ist im Hauptberuf erfolgreicher Internist gewesen und jetzt medizinischer Direktor des Städtischen Klinikums in Dresden. Der andere spielt Klavier und ist seit 2014 an der Folkwang-Universität der Künste in Essen. Ich grüße Sie herzlich, Professor Sebastian Schellong in Dresden zuerst.
Ja, guten Abend, Herr Gerloff.
Ja, schön, dass Sie da sind und genauso schön, dass Sie dabei sind, Professor Matthias Sakel in Essen. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ja, ich bedauere es ja zutiefst, dass Sie beide hunderte von Kilometern entfernt voneinander sitzen. Sonst könnten wir ja fast den Podcast mit einem kleinen Duo eröffnen. Cello und Klavier. Was würden Sie denn am liebsten spielen, Professor Schellong?
Also ich würde mir gerne eine der beiden Brahms-Sonaten wünschen und da würden wir uns sicher gut verstehen, nehme ich an.
Okay, und Sie, Professor Sakel?
Ja, ich bin zurzeit musikalisch ganz gut ausgelastet. Das müsste ich also wirklich üben, was Herr Schellong da vorgeschlagen hat. Also ich würde zurückgreifen auf ein Jugendmusizierprogramm, was mein jüngster Sohn, der auch Cellist ist, gerade vorbereitet und da gibt es eine wunderbare Variation über ein slowakisches Thema von Martinu und dann würde ich aus Gründen der Rationalisierung und Nachhaltigkeit eher darauf gehen, ja.
Da bin ich sofort dabei.
Sehr gut, ohne Üben. Donnerwetter.
Also ich hole die Noten aus dem Schrank und kontrolliere die Fingersätze von vor 50 Jahren, aber dann wird es schon gehen.
Okay, sehr schön. Ja, es ist ja sehr ungewöhnlich, dass wir im Ärztetag-Podcast tatsächlich einen Musiker und einen Arzt in einem Gespräch haben. Und der Anlass für das Gespräch, den möchte ich jetzt auch natürlich gleich verraten, das war ein Hinweis aus der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, der DGIM, auf eine Stellenausschreibung der Folkwang-Universität der Künste. Dort heißt es, dass eine Professur besetzt werden soll für KünstlerInnenmedizin, in Klammern dahinter, Performing Arts Medicine. Gesucht wird dafür ein Mensch mit abgeschlossenem Medizinstudium. Medizin, das ist natürlich eine Kunst an sich, aber ein Arzt oder eine Ärztin an einer Universität der Künste ist doch eher ungewöhnlich. Professor Sakel, was genau wollen Sie mit dieser Professur erreichen?
Ja, das Thema Medizin oder Gesundheit ist natürlich für Musiker immens wichtig. Und wie es überhaupt dazu gekommen ist, hängt auch damit zusammen, dass meine Frau auch Ärztin ist und wir natürlich auch da oft im Austausch sind. Und an der Folkwang-Universität in Essen schon ein Forum Körperbewusstsein existiert, was sich an gesundheitliche Bedürfnisse der Studierenden dort richtet und in seiner Form und der Art, wie es existiert, auch ziemlich einmalig in Deutschland ist. Wir aber gedacht haben, dass da noch eine Stufe draufgepackt werden muss und eine Professionalisierung stattfinden muss. Also so eine Aufwertung und Anreicherung des bisherigen Forums Körperbewusstsein werden, ohne dieses aufzugeben, denn da wird sehr viel gute Arbeit geleistet mit verschiedenen Programmen, wie zum Beispiel Alexander-Technik und verschiedene Yoga-Formen, sodass eben alle in Bewegung kommen und was für Körper und Geist tun können. Aber eben jetzt durch die Ausschreibung der Professur auch klar ist, dass es nicht nur in Anführungsstrichen um die Gesundheit geht, sondern eben auch um die Medizin als solche. Und was die auch beinhaltet, also alle Themenkomplexe von der Prävention über die Behandlung bis hin zur Forschung sollen darin abgebildet werden. Und da sind wir Musiker doch ein bisschen im Hintertreffen im Vergleich zur schon älteren Disziplin der Sportmedizin, die da natürlich schon im Vergleich Lichtjahre voraus ist. Und von denen können wir sehr viel lernen, gerade was Bewegungsabläufe und solche Geschichten betrifft.
Das muss ja ein rechter Tausendsasser sein, dieser Mensch, der dort für die Professur gesucht wird. Künstler, das ist ja, ich spreche jetzt mit zwei Musikern, aber das sind ja auch Tänzer oder das sind ganz unterschiedliche Instrumente. Also ob ich jetzt ein Cello spiele oder Klavier oder vielleicht auch eine Klarinette. Da sind ja ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen, was das Körperbewusstsein angeht. Aber auch bildende Künstlerinnen haben Sie bestimmt in Volkwang. Da gibt es ja auch das berühmte Museum. Die werden ja da sicher eine Rolle spielen. Was müsste der Inhaber oder die Inhaberin der neuen Professur denn so richtig mitbringen an diesen Fähigkeiten?
Ja, ich habe jetzt von Musiker gesprochen. Das war gar nicht despektierlich gemeint gegenüber den anderen künstlerischen Fachrichtungen. Einfach aus dem eigenen Erleben heraus. Ja, Sie haben recht, es ist eine Universität der Künste. Und Sie haben den Tanz angesprochen. Es muss auch eine Tanzmedizin geben. Es muss auch für die Schauspieler eine Medizin geben, für die Pantomime, für die darstellenden Künstler, für die Designer. Und das ist das, was ich eingangs meinte, dass es eben eine Anreicherung und eine Bereicherung sein soll, jetzt über die bloße Musikermedizin hinaus, sondern eben tatsächlich als Universität der Künste für alle, die bei uns am Hause tätig sind. Also von den Studierenden über die Lehrenden, alle anderen Beschäftigten, die wirklich davon profitieren können. Und ob es ein 1000-Sasser sein muss, weiß ich gar nicht. Das gibt es natürlich eigentlich nicht. Ne? Also es ist ja eine Subspezialisierung, die so jemand hat über die Musikermedizin. Die Künstlermedizin gibt es ja in der Form in Deutschland nicht, wie wir sie suchen. Deswegen ist es eigentlich doch relativ einfach. Wir suchen jemanden, der natürlich eine Spezialisierung hat, aber in welche Richtung das geht, ob das ein Orthopäde ist oder ein HNO-Mediziner oder irgendeine andere Fachrichtung, ist erstmal egal. Muss derjenige oder diejenige, die die Stelle dann innehaben wird, muss bloß all die Dinge, die wir an der Hochschule haben, unter einen Hut bringen und zusammenfassen und natürlich in Kontakt mit der vor Ort tätigen Universitätsmedizin Essen treten.
Also auch ein Netzwerker. Und Sie suchen eine herausragende Persönlichkeit. Was meinen Sie denn, Professor Schellong? Eine Persönlichkeit mit herausragenden künstlerischen Fähigkeiten wäre da eher geeignet oder eine mit herausragenden medizinischen Fähigkeiten? Sie sind ja jetzt nicht der Ausschreibende, aber was stellen Sie sich vor?
Also ich kenne natürlich Probleme medizinischer Art, die ausübende Musiker zumindest haben, ein bisschen auch Tänzer. Und die wesentliche Qualifikation muss natürlich ein Verständnis für diese spezifischen Belastungen der spezifischen Künstlerberufe haben. Ich bleibe mal bei der Musik. Sie haben es schon angesprochen. Also die verschiedenen Instrumente sind vor allem, wenn man sie jetzt richtig gut und ausgiebig trainiert, was im Studium nötig ist, um dann ja auch wirklich als ausübender Künstler vor Publikum zu treten, muss man Stunden jeden Tag ein Instrument und damit auch wiederholte Bewegungen machen. Und die unterschiedlichen Instrumente haben dort Treffen auf Schwachstellen des Körpers und die müssen gezielt gekannt werden. Und man muss da bei den Bewegungsabläufen natürlich besonders darauf achten. Das ist jetzt ganz spezifisch natürlich auch Sache der Unterrichtenden. Also ich kann eine korrekte Bogenführung oder eine korrekte Armhaltung jetzt nur unterrichten, wenn ich selber das Instrument spiele. Für jemanden, der überhaupt das Thema in Forschung und Lehre und vielleicht auch Sprechstunde behandelt, der kann sich ja nicht jetzt auf ein Instrument fokussieren, sodass also es muss schon jemand sein, der das kennt, der verschiedene Instrumente kennt, der diese Schwachstellen kennt und der dann spezifische medizinische Hinweise geben kann und die medizinischen Krankheiten, die es dazu gibt, dann auch kennt und benennen kann. Also ganz viele haben natürlich Überlastungssyndrome des Schultergürtels. Da ist ein vertieftes orthopädisches Verständnis nötig. Das muss ein Arzt sein. Dieser Arzt muss gut sein. Mhm. Aber nochmal, manchmal sind neurologische Dinge wichtig, manchmal sind orthopädische Dinge wichtig. Und dann gibt es das ganze Problem des Leib-Seele-Zusammenhangs, also als Künstler vor Publikum zu treten, hat eine ganz eigene Dynamik. Und diese Belastung vor Publikum, dann das abzurufen, was man vorher geübt hat, allein die Erwartung dessen kann zu Fehlhaltungen, zu Verspannungen und zu falschen Bewegungsabläufen führen. Und auch diesen Zusammenhang von ausübenden Künstlern, den muss derjenige kennen. Das wäre dann aber natürlich mehr, dass man eine Verbindung herstellt zu Psychologen, die sich genau damit auskennen. Also ich denke, es muss auf jeden Fall ein Arzt, eine Ärztin sein, Das ist wichtig. Es muss ein Kontakt zu ausübenden Künsten bestehen. Und ich denke mal, die Musikmedizin ist sicher eins der vielfältigsten dabei. Die Tanzmedizin ist sehr nah an der Sportmedizin, weil das natürlich ganz klar und physikalische Belastungen sind. Ja, dann muss es jemand sein, der gerne Menschen, die sich darauf zubewegen oder Künste ausüben, dabei unterstützen möchte, ihre medizinischen vielleicht Probleme gut behandeln zu können. Mhm.
Professor Schellung, es gibt so viele tolle Medizinorchester an den Fakultäten in Deutschland. Das kann man ja nun wirklich sagen. Vielleicht eine ganz gewöhnliche Frage für Sie, aber um ein guter Arzt oder eine gute Ärztin zu sein, braucht man da gewisse musische Fähigkeiten?
Also die schaden auf keinen Fall, weil man im Kontakt zu der Musik natürlich eine emotionale Bandbreite nochmal hat, durch die Beschäftigung mit den Stücken, die einem im Kontakt zu den Patientinnen und Patienten, zu den Angehörigen außerordentlich hilft. So habe ich das immer erlebt. Man fragt sich ja immer, ob es da ein verbindendes Element gibt, ob es ein Tertium Comparationis gibt, also irgendeine Fähigkeit, die sowohl für den Arztberuf wie für die Musikausübung gleichermaßen befähigt. Die würde ich ziemlich nüchtern darin erkennen, dass man als Charakter mitbringen muss, einfach mit großer Leidensfähigkeit Dinge zu lernen, zu wiederholen, zu lernen und zu üben, weil man sonst irgendwie die notwendigen Fähigkeiten nicht in den Beruf oder in die Musik bringt. Und ich glaube, es nach meiner Erfahrung sammeln sich in solchen ambitionierten Liebhaberorchestern, und darum handelt sich das ja, sammeln sich Charaktere, die einfach dazu bereit sind, konsequent an einer Sache zu bleiben. Denn es gibt gute Physikerorchester, es gibt Juristenorchester, es gibt gemischte Orchester. Also so ausschließlich ist jetzt die Wechselwirkung zwischen Medizin und Musik dann auch nicht.
Aber ein bisschen Empathie braucht man auch, oder? Weil man muss ja im Team, also im Orchester, muss man gut zusammenspielen, und man muss auch eine gewisse Empathie für die Musik haben natürlich, die man spielt. Sonst ist es ja nur Technik, oder?
Auf jeden Fall. Deshalb habe ich das mit den Emotionen zuerst gesagt.
Und, ja, genau.
Musik ist ja in Form gegossene Emotionen mit einer dann Kunstfertigkeit, die eben in der Besonderheit der Komponisten liegt. Wer jetzt diesen emotionalen Zugang nicht hat, wird sich auch schwer damit tun, jetzt nur die Technik zu üben, weil dann wird es wirklich ein bisschen sportlich, dann kann man auch 1,5 Stunden joggen gehen, sage ich.
Ja, Herr Professor Sakel, wenn Sie sich jetzt die Orchester an den Fakultäten anschauen, seien es Physikerorchester oder Medizinorchester, brauchen die auch dann gute KünstlerInnen, MedizinerInnen? Wenn ich jetzt auf Ihre Anzeige da eingehen möchte, Sie hatten ja gesagt, Sie arbeiten mit der Uniklinik zusammen. Ist da vielleicht auch dann eine Hilfe für das Orchester in Essen gedacht? Oder was sind die dann doch nur semiprofessionell, bei denen ist nicht so wichtig?
Nee, also die Ebene, auf der man musiziert, ist da eigentlich erstmal sekundär. Also wichtig ist, oder vielleicht sogar im Gegenteil, also wenn ich als Laie mich von Anfang an falsch an ein Instrument setze oder stelle, dann kann ich ja sehr viel an Fehlhaltungen entwickeln. Und das von Anfang an zu vermeiden, ist schon sehr wichtig. Und das hat das mir nichts damit zu tun, ob ich ein Laie oder ein Profi oder halt ein Semi-Profi bin. Mhm. Ein richtiger Profi oder sehr begabte Kinder und Jugendliche, bei denen es ja schon sehr früh losgeht, die machen vieles von Natur aus richtig. Ja, aber das ist halt keine Grundvoraussetzung, die ich einfach mal so annehmen kann. Aber eben genau aus dieser Idee ist das Ganze ja auch heraus entstanden. Mein eigentlicher Bericht an der ist ja, dass ich als Vorstand des Instituts für künstlerische Nachwuchsförderung tätig bin, das heißt Volkwang Junior. Wir suchen halt Talente, die schon im schulpflichtigen Alter so gut auf ihren Instrumenten sind, dass sie im Prinzip mit dem Studium anfangen könnten. Also wirklich hochbegabte Kinder und Jugendliche. Und die von Anfang an damit zu konfrontieren, ihr Instrument richtig zu nutzen oder Dinge, die sich auch in einem jungen Alter schon einzuschleifen, drohen, gar nicht erst weiterentwickeln zu lassen. Das ist ja was ganz Essentielles, weil die Entfaltung, Herr Schellung hat es ja schon gesagt, auf dem Instrument eine ganz andere ist, wenn man frei und unbeschwert im wahrsten Sinne spielt. Und so ist es entstanden. Und ich bin beispielsweise mit einer Gruppe von Jungstudenten einmal quer über die Straße gegangen. Bei uns gegenüber ist die Handchirurgie zur Uniklinik dazugehörig, und die haben uns mal angeschaut, also in dem Fall nur die Pianisten. sieht denn so eine Hand eigentlich aus? Wie ist denn die aufgebaut? Weil allgemein noch die Meinung herrscht, man trainiert Muskeln in den Fingern. Und das waren alle überrascht, dass es gar keine Muskeln in den Fingern gibt. Das ist ja eigentlich seltsam, dass ein Pianist sowas gar nicht weiß. Und das haben wir dann gelernt. Und dann sind wir auch auf Krankheiten zu sprechen gekommen, die berühmte Musiker hatten, also wie die Schumannsche Dystonie. Ne? Und das sind Dinge, die man dann bespricht, die man kennenlernt. Das hat auch einen Aspekt der Musikgeschichte. Man beschäftigt sich dann mit der Zeit, mit den Komponisten. Das befruchtet sich gegenseitig und ist dadurch auch eine sehr schöne runde Sache und gehört unbedingt eigentlich in die Didaktik der Hochschulausbildung von Künstlern mit hinein. Und darum war auch einer meiner ersten Punkte, die wir ja zu Beginn des Gesprächs benannt hatten, die Prävention, dass man da schon ansetzen muss.
Professor Schellung, das Thema ist gerade eben schon angesprochen worden, der Robert Schumann. Es gibt ja durchaus berühmte Musiker, die an medizinische Grenzen gestoßen sind in ihrer Karriere und dann einen anderen Weg einschlagen mussten. Eben der Robert Schumann hatte da eine besondere Krankheit. Möchten Sie da vielleicht mal, als Mediziner kennen Sie die Geschichte ganz bestimmt, möchten Sie die vielleicht mal den Hörern erzählen?
Ja, sehr gerne, weil es so genau das Thema so auf den Punkt bringt. Also Robert Schumann war ein begnadeter, talentierter Klavierspieler, ein Virtuose, der eigentlich eine große Virtuosenlaufbahn vor sich hatte. Er wurde unterrichtet von Friedrich Wieck. Ich gucke hier aus meinem Arbeitszimmer auf das Wohnhaus von Friedrich Wieck in Dresden und war extrem ehrgeizig und hat sich selber sehr, sehr schwere Stücke gespielt, die er komponiert hat, geschrieben, die er komponiert hat, um sie dann als wirklich reisender Virtuose aufführen zu können. Und hat dabei aber diese eine Schwachstelle, die nun mal die menschliche Hand mit sich bringt, nicht beachtet und ist auch nicht darauf hingewiesen worden und auch nicht im Unterricht wurde nicht dagegen gewirkt. Das ist immer, dass der Ringfinger der beiden Hände ist der schwächste und macht am schlechtesten mit. Das ist auf allen Instrumenten so, das ist auf den Saiteninstrumenten so. Und wenn man sich darüber ärgert und sagt, er hat weniger Kraft, der fügt sich in so einen Bewegungslauf nicht so gut ein, dann trainiert man ihn ganz besonders. Und wenn man mit so einer großen, ehrgeizigen und gespannten Haltung daran geht, eine bestimmte Muskelgruppe zu trainieren und dann überzutrainieren und das aber nicht verstanden hat, dann entwickelt sich ein Krankheitsbild, die sogenannte fokale Dystonie. Das heißt dann, dass wenn die Muskelkontraktionen, die jetzt zu dieser Fingerbewegung gehören, zum Beispiel nicht mehr kontrollieren kann und dass dieser Muskel sich einfach so verspannt, dass der Finger dann an gar keiner Bewegung mehr teilnimmt. Dasselbe gibt es bei Bläsern, bei Hornisten zum Beispiel, wo es extrem auf den richtigen Lippenansatz, auf die Lippenspannung ankommt. Und wenn man merkt, dass man mit diesem Ansatz ein Problem hat und im Unterricht nicht gezielt auf dieses Problem hingewiesen wird, dann entwickelt sich auch hier eine Verkrampfung der Gesichtsmuskulatur, die bis zur Berufsunfähigkeit führen kann. Und Robert Schumann hat das so geärgert mit diesem Finger, dass der sich dann nicht bewegt hat, dass er sich eine Konstruktion gebaut hat, die diesen Finger irgendwie anhebt und er trotzdem weiterspielen kann. Dann hat das eingeschnitten, dann hat das geeitert, dann hat er da eine Phlegmone bekommen in der Hand. Und so dass er dann, also war es aus mit der Virtuosenlaufbahn. Und nicht jeder ausübende Musiker, dessen Karriere dann auf diese Weise unterbrochen oder abgebrochen wird, hat das Glück, dass er gleichzeitig ein so guter Komponist ist, dass er damit in die Musikgeschichte eingehen kann. So war es bei Schumann. Und sehr gut Klavier spielen konnte ja seine Frau auch. Aber das wäre auf den Punkt gebracht, dass, also, und da ist ja, die Prävention eben wichtig. Also ein Musikmediziner muss diese Krankheitsbilder, diese spezifischen Krankheitsbilder kennen, muss eine Diagnose stellen können auf medizinischer Basis und dann natürlich mit den Unterrichtenden sagen können, Moment mal hier, dein Schüler hat hier ein Problem. Und das besteht aus dieser Überlastung und aus dieser spezifischen Überaufmerksamkeit. Ihr müsst das im Unterricht adressieren und hierfür Entspannung sorgen. Dasselbe gilt für alle. Also es gibt ganz viele Schulterprobleme. Also der Cellist Heinrich Schiff konnte gar nicht mehr spielen, weil er sich die Schulter völlig ruiniert hatte und aber auch nicht adäquat darauf reagiert hatte, sondern einfach immer weitergemacht hatte. und dann zum Schluss seiner Laufbahn gar nicht mehr Cello spielen konnte. Das gibt es halt immer wieder, ja.
Jetzt haben Sie sehr gelehrt über die verschiedenen Dinge gesprochen, die da passieren können, Professor Schellong. Herr Professor Sakel, das hat ja ein bisschen auch was Arbeitsmedizinisches an sich, wie das so beschrieben wird. Das ist natürlich der Umgang mit dem Arbeitsgerät. Es ist ja, sagen wir mal, ganz unkünstlerisch. Also man muss ja in irgendeiner Form eine gesunde Haltung zu seiner Arbeit finden. Das ist in der Arbeitsmedizin bei Bauarbeitern dann ja eigentlich im Prinzip gar nicht so anders. Jetzt haben wir eben schon gehabt, es könnte ein Orthopäde sein, es könnte ein Psychiater sein vielleicht, weil es vielleicht Lampenfieber oder Depressionen oder Ängste gibt. Ich würde als Journalist dann noch sagen, ich könnte ja auch eine Schreibhemmung kriegen. Auch das bräuchte vielleicht dann mal einen Psychotherapeuten, wenn ich das gar nicht mehr aufs Papier bringen kann, weil ich mich zu sehr verkrampfe. Wobei ein Journalist vielleicht nicht so wirklich ein Künstler ist. Aber Herr Professor Schellong hat jetzt eben gerade sehr gelehrt über diese ganzen Dinge gesprochen. Internisten sind ja im Grunde genommen für alles geeignet. Was würden Sie denn sagen? Welche Fachgruppe wäre Ihnen denn da am liebsten jetzt?
Ich bin da völlig offen und wäre jetzt auch vermessen zu sagen, mir wäre ein Fachgebiet am liebsten.
Okay.
Weil ich glaube, in der Summe einfach alles gebraucht wird. Das geht ja von, wie Sie schon sagten, Lampenfieberauftrittsangst über Verkrampfungen, über Fehlhaltungen, über Hörprobleme, weil jemand 5 Jahre vor dem kompletten Blechbläser in einem Orchester sitzt und dadurch einfach wirklich Probleme bekommt, über Stimmknötchen bei Sängern. Das ist so vielfältig, dass man genau eine Fachgruppe nicht rausnehmen kann, sondern es muss jemand sein, der ein Grundwissen über die Dinge, die für einen Künstler, für einen Musiker wichtig sind, hat und dann auch entscheidet, wie geht's jetzt weiter. Ne? Also da muss eine Diagnose gestellt werden, wie Herr Schellong schon richtig sagte, und dann eben im Zweifel, wenn es nicht das eigene Fachgebiet ist, weiter überwiesen werden. Und darum ist eben auch die Zusammenarbeit mit der Unimedizin so notwendig, dass eben tatsächlich von allen Fachgebieten jemand da ist, der das auch machen möchte und machen kann. Und das wiederum führt dann den Kreis zu Ende, den Sie ja schon angesprochen haben, dass nämlich dann ja gesagt werden kann, dass das eine bedingt das andere und das andere und man bereichert sich gegenseitig. Ne? Also das ist einfach auch für die Uniklinik sehr wichtig und hat Vorteile. Also beispielsweise können die dann, wenn sie eine gewisse Anzahl von Studenten haben, auch sowas wie eine Subspezialisierung im Bereich Musikermedizin anbieten, die vielleicht jetzt noch gar nicht im Curriculum steht. Also für alle, auch die umliegenden Orchester, sind natürlich in so einer Institution wie der Künstlergesundheit, Künstlermedizin an der Volkwang Uni willkommen. Da wollen wir überhaupt niemanden ausschließen.
Und was stellen Sie sich vor, was könnte die Hochschule für Impulse in Richtung medizinische Fakultät und Uniklinik setzen in künstlerischer Art? Was könnte man sich da vorstellen?
Also bereichern, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wäre sicherlich so ein Angebot für die Uniklinik, das Curriculum zu erweitern um eine Subspezialisierung Musikermedizin. Natürlich, also was vielleicht so ein Kaufmann am meisten interessiert, ob es mehr Patienten geben wird, weil einfach klar ist, dass auch die Orchestermusiker alle kommen und das spricht sich rum. Und wenn dann Musiker sich bei Ärzten geborgen fühlen, die selbst eine hohe Affinität zur Musik haben, weil die eben selbst in Ärzteorchestern, Medizinerorchestern spielen, dadurch auch die Musiker reden oder die Künstler, die da zu ihnen kommen, dann ist das ganz prima. Was wir jetzt in erster Linie tun, im konkreten Fall mit meinen Jungstudenten, mache ich das so, dass wir auf Kongressen spielen, die von den verschiedenen Fachgesellschaften ausgerichtet werden und hier der Umgebung stattfinden. Also wir waren kürzlich erst bei den Schlafmedizinern. Wir waren auch zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für HNO und haben dort gespielt. Und wir versuchen dann immer Programme auf die Bühne zu bringen, die auch etwas mit diesem Fachgebiet zu tun haben. Also für die HNO hatten wir beispielsweise eine Klarinettistin, die an Corona erkrankt war und auch Post-Corona-Symptome hatte und von dem hiesigen, nicht HNO, Pneumologen, Entschuldigung, ja, Pneumologen, von dem hiesigen Pneumologen dann auch behandelt wurde. Und auf der Bühne haben wir dann auch ein Stück gespielt von einem Komponisten, der an einer Atemwegserkrankung gestorben ist. Und das bildet ja, jetzt für den Komponisten in dem Fall nicht, der ist schon eine Weile tot, aber das bildet ja einen schönen Kreis. Und das miteinander zu beschreiben, ist eine Freude. Man lernt gegenseitig etwas und hat einfach Freude daran.
Vielleicht als Abschlussfrage, Professor Schellung, würden Sie sich wünschen, so einen Lehrstuhl für Künstlermedizin in Ihrer Nähe zu haben in Dresden? Oder haben Sie da sogar so einen Lehrstuhl?
Also wir haben einen. Wir haben ja die Musikhochschule Karl Maria von Weber hier in Dresden mit allen Instrumentenklassen über Klassik und Jazz und Pop und haben in der Tat einen lang eingeführten Lehrstuhl. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das ist jetzt mehr so HNO-ärztlich geprägt, aber das ist jetzt für Musikermedizin ja nur ein Zentralorgan. Und es gibt einen Forschungsschwerpunkt über Stimmbildung, aber es gibt eine privatärztliche Sprechstunde allgemein, es gibt die Begleitung von Studierenden. Und ich glaube, das ist hier sehr gut etabliert und aber natürlich stark fokussiert. Also das ist jetzt wirklich ein Lehrstuhl für Musik, Musikermedizin, wie es jetzt in Freiburg in anderen Städten auch gibt. Und wenn man das erweitert auf andere Künstlermedizin, dann muss man natürlich ein etwas breiteres Spektrum mitbringen. Ich könnte mir vorstellen aber, dass die Fokussierung auf die Musik, weil es eben auch gute Beispiele gibt, einen guten Ausgangspunkt, so eine Art Kristallisationspunkt für diese Kombination aus Forschung, Lehre, ärztlicher Tätigkeit, Netzwerkarbeit und Unterstützung von Studierenden ist.
Vielen Dank, Professor Sakel, Professor Schellung, für den Austausch über Musik und Medizin. Bin ich sehr glücklich über Fehlhaltung und Lampenfieber, was die Medizin tun kann und auch, was sie vielleicht mal nicht tun kann. Ich wünsche Ihnen Weihnachtstage voller Musik und Kunst und auch eine Vorweihnachtszeit und natürlich viel Erfolg, die Stelle an der Universität der Künste zu besetzen. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und einen guten Abend, schöne Adventszeit.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.